Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mit Sandra Stalinski. Hallo und willkommen. Wer Nachrichten hört oder liest in diesen Tagen, muss schon ziemlich hart gesotten sein. Unzählige Kriegsopfer in der Ukraine, immer noch täglich mehr als 300 Corona-Tote nur in Deutschland, Hungersnöte, die drohen, nicht nur durch Krieg, sondern auch durch die Erderwärmung, um nur einige der aktuellen Krisen zu nennen. Gerade in Zeiten wie diesen, also Krisenzeiten, entstehen Sehnsüchte nach einem Retter, nach irgendeiner Erlöserfigur, die alles zum Guten wendet. Also jemand mit Superkräften möglichst, denn anders geht's ja wohl kaum. Solche Superhelden, die ihre Superkräfte einsetzen, um das Böse zu bekämpfen und die Welt zu retten, gibt's im Film oder in Büchern oder in Comics, aber auch in den Religionen. Um solche Helden, mit oder ohne Superkräfte, soll es gehen in der kommenden Stunde hier bei Deutschlandfunk Kultur. Zum Beispiel diesen hier.
Luke, hilf mir, diese Maske abzunehmen.
Das wäre dein Tod.
Nichts kann mich jetzt noch davor bewahren. Nur ein einziges Mal möchte ich dich mit meinen eigenen Augen sehen.
Haben Sie es erkannt? Bestimmt, oder? Um Helden und Superhelden geht's heute hier bei Deutschlandfunk Kultur. Bei den Helden, die einem so begegnen, in der Literatur, im Film oder in Videospielen, entdeckt man immer wieder Gemeinsamkeiten. Die Heldengeschichten ähneln sich und das liegt unter anderem daran, dass sie ihren Ursprung oft in bestimmten Mythen und mythischen Erzählungen haben. Der Religionswissenschaftler Joseph Campbell geht sogar so weit zu sagen, dass alle mythischen Erzählungen im Grunde gleich sind, denn sie schildern eine Heldenreise. Der Held muss Herausforderungen meistern, begegnet dem Göttlichen und erlebt eine Verwandlung. Monomythos nennt man diese Grundstruktur. Die Star Wars-Filme beispielsweise basieren auf den Motiven dieser Heldenreise und auch in der Bibel finden sie sich. Über dieses überraschend harmonische Verhältnis von Star Wars und Bibel haben Simone und Claudia Paganini ein Buch geschrieben. Mehr dazu von Kirsten Dietrich.
Wäre dies ein Star Wars-Film, würde in gelben Blockbuchstaben eine wichtige Botschaft über den schwarzen Sternenhimmel kriechen. Groß und wuchtig am Anfang, bis sie sich am Horizont verliert und ein Sternenkreuzer durchs Bild zischt. Eine Botschaft wie zum Beispiel diese.
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Die Essenz von Star Wars? Nein, die Bibel. Römerbrief des Paulus. Es könnte aber auch eine Weisheit sein, die Jedi-Lehrer Yoda einem ungeduldigen Schüler mitgibt. Obwohl es dann wahrscheinlich hieße, mit Gutem das Böse überwinden du musst.
Bibel und Star Wars, aber es sind beide Texte, die, ich glaube, unsere Kultur ganz stark beeinflussen und dann sehr wohl miteinander verglichen werden können.
Sagt Simone Paganini, Professor für biblische Theologie an der Universität Aachen. Texte, die verbindende Kraft über die Generationen haben und kulturprägend wirken, sind selten. Die Bibel ist einer, egal wie viele Mitglieder die Kirchen hierzulande wirklich haben. Die Star Wars-Saga ist ein anderer. Dass die beiden eng miteinander verbunden sind, betonen christliche Filmfans genauso gerne wie Pfarrer, die mit Star Wars-Gottesdiensten junge Menschen in die Kirche locken wollen. Einen umfassenden deutschsprachigen Überblick gab es bisher aber noch nicht. Den haben jetzt Simone und Claudia Paganini geschrieben. Im Namen des Vaters, des Sohnes und der Macht, Star Wars und die Bibel.
Religion und das Religiöse spielt in Star Wars von Anfang an bewusst eine Rolle. Also wir haben ein ganz altes Interview mit George Lucas Ende der 90er Jahre, wo er das sogar thematisiert und wo er sogar das zugibt. Er sagte, er wollte ein Märchen entwerfen, wo Religion für junge Menschen zugänglich wird.
Biblische Motive oder allgemeiner Motive aus religiösen Mythen finden sich in Star Wars zuhauf. Jungfräuliche Geburt, auserwählte Kinder, junge Männer vor seelenzerrüttenden Entscheidungen, Frauen erst in den letzten Folgen des Epos, sehr zum Leidwesen mancher, vor allem männlicher Fans. Die Parallelen zwischen Star Wars und der Bibel sind zahlreich und offensichtlich, sagt Medienethikerin und Mitautorin Claudia Paganini.
Ich fand besonders inspirierend die Skywalker-Dynastie, die Familiengeschichte und die Beziehungen zwischen den Personen, wie viel da einfach an Spannungen da ist, an Sehnsucht nach Gemeinschaft, danach angenommen, geliebt zu werden, zugleich aber eben auch das Ringen um die eigene Position. Das sind einfach sehr starke Parallelen zur Josefs Geschichte, die auch in der Bibel eine meiner Lieblingsgeschichten ist, weil sie eben sehr gut zum Ausdruck bringt, wie schwierig es für den Einzelnen ist, sich selbst in der eigenen Familiengeschichte, in der eigenen Tradition zu finden und zu definieren.
Der theologisch-philosophische Blick der Paganinis findet auch nicht so offensichtliche Parallelen. So vergleichen sie den Orden der Jedi, intergalaktische Ritter auf der Seite des Guten, nicht nur mit den mittelalterlichen Templern, sondern auch mit den Essenern aus Qumran, eine jüdische Gemeinschaft, die sich um das Jahr Null im endzeitlichen Kampf zwischen den Söhnen des Lichts und den Söhnen der Finsternis sah. Und Anakin Skywalker, auserwähltes Kind, das die Orientierung verliert und sich für die dunkle Seite der Macht entscheidet und zum finsteren Darth Vader wird, auch für diesen fehlbaren Auserwählten gibt es ein biblisches Vorbild. Allerdings nicht Jesus, sondern den Helden Simson aus der hebräischen Bibel, der sich für die Liebe und damit gegen die Sache Gottes entscheidet, gefangen und geblendet wird, sich aber in einem letzten Kraftakt gegen die Gewaltherrscher auflehnt und sie besiegt.
Simson aber rief den Herrn an und sprach: Herr, denke an mich und gib mir Kraft. Gott, noch dies eine Mal, dass ich mich mit einem Mal für meine Augen räche an den Philistern.
Luke, hilf mir, diese Maske abzunehmen.
Das wäre dein Tod.
Nichts kann mich jetzt noch davor bewahren. Nur ein einziges Mal möchte ich dich mit meinen eigenen Augen sehen.
Und natürlich ist da die Macht.
Möge die Macht mit ihr sein.
Die Macht als die Kraft, die das Universum durchdringt. Wer sie beherrscht, kann Dinge und Menschen beeinflussen. Zum Guten, wie die Jedi, oder zum Bösen, wie die Sith. Und doch ist das höchste Ziel das Gleichgewicht, nicht nur in Star Wars.
Die Macht ist in meinen Augen vergleichbar mit dem, was der Gott des Alten Testamentes war. Wir sind alle ein bisschen zu viel Jesus geschädigt, sage ich jetzt so. Also, wo der Gott nur der liebe Gott ist. Ne? Der jüdische Gott ist im Gegenteil ein Gott, der nicht immer nur positiv ist. Im Gegenteil, der ist auf Gleichgewicht orientiert. Und Gleichgewicht heißt, dass das Gute nicht immer gewinnt.
Das Schöne ist eben gerade diese Auseinandersetzung mit den beiden Seiten der Macht, weil die Antworten eben nicht so ganz klar sind. Es zeigt eben, dass so eine ganz einfache Zuweisung von Schuld oder Gut und Böse, ja, dass das so nicht funktioniert.
Die Parallelen zwischen Bibel und Star Wars umfassen mehr als einzelne Motive und Figuren. Die originale Star Wars Trilogie ab 1977 deutete das Genre Science Fiction ganz neu. Das machten auch die Verfasser der neutestamentlichen Evangelien mit der etablierten Gattung der Biografie. Star Wars-Fans und der Disney-Konzern als Besitzer der Rechte an Star Wars streiten erbittert darüber, was eigentlich zum wahren Kern der Geschichte gehört, zum Kanon. Ob man zum Beispiel den toten Imperator Palpatine im 9. Film wieder auferstehen lassen darf oder Han Solo im Nachhinein vom gewissenlosen Söldner zum Kämpfer in Notwehr machen. Schon der Begriff Kanon aber verweist auf die Entstehung des Neuen Testaments, als vor allem in den ersten Jahrhunderten der Kirche erbittert darüber gestritten wurde, welche Schriften Gültigkeit haben.
Ich finde Ihren Mangel an Glauben beklagenswert.
Eines aber ist Autor und Autorin wichtig, bei aller Nähe. Es ist nicht so, dass man Star Wars nur mit der Bibel in der Hand richtig verstehen könnte.
Die Bibel ist nicht die Deutungshoheit oder der Interpretationshorizont von Star Wars. Ich glaube, der Interpretationshorizont von Star Wars und von der Bibel ist der Mensch.
Der Mensch mit all seinen komplizierten Familiengeschichten, der zum Verräter wird oder über sich hinauswächst, der die helle Seite der Macht wählt oder die dunkle. Hier oder in einer Galaxie weit, weit entfernt.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und der Macht. So heißt das Buch von Simone und Claudia Paganini. Es ist gerade im Herder Verlag erschienen und kostet 14 Euro. Sie hören Deutschlandfunk Kultur über Helden und Superhelden. Die gibt's nicht nur im Film, sondern auch im richtigen Leben. Feuerwehrmänner zum Beispiel, die Menschen aus brennenden Häusern retten. Oder Polizisten, die bei Geiselnahmen ihr Leben riskieren. Und dann gibt's auch Helden, die ganz leise und unscheinbar daherkommen und die dann auftauchen, wenn die Katastrophe schon eingetreten ist, wenn es keine Hoffnung auf Rettung mehr gibt, sondern nur Schock und Ohnmacht. Einer von diesen Helden ist der Notfallseelsorger Albrecht Röpke. Bei seinen Einsätzen wird er oft begleitet von einer Frau, die vor vielen Jahren selbst erfahren hat, wie wertvoll die Arbeit eines Notfallseelsorgers sein kann, als ihre Tochter ermordet wurde. Brigitte Jünger hat die beiden besucht.
Im Normalfall, wir gehen einfach mit, weil die Leitstellen Feuerwehr und Polizei uns anrufen und uns darum bitten zu begleiten. Bei Gewalttaten ist es so, dass es meistens die Überbringung einer Todesnachricht ist, wo wir mitgehen, oder über einen Rettungsdienst, dass wir in die Situation kommen, zu einer Familie gerufen werden, wo Kinder sind. Und dann, wenn wir wissen, dass Kinder sind, gehen wir oft auch zu zweit, dass einer sich um die Erwachsenen kümmern kann und einer Ansprechpartnerin für die Kinder ist.
Der plötzliche Tod eines nahen Angehörigen, verursacht durch Unfall, Mord, Suizid, eine Natur- oder Verkehrskatastrophe, ist ein Schock für diejenigen, die plötzlich damit konfrontiert sind. Eine Welt bricht zusammen und gleichzeitig stehen viele neue Anforderungen im Raum. Lauter Menschen erscheinen, die alle etwas wollen. Die Polizei, vielleicht ein Notarzt, die Kripo, ein Bestatter und dann ist da auch noch der Notfallseelsorger.
Meine Reaktion war wirklich, Notfallseelsorger, nee, den ich auch noch, also den will ich nicht. Ich brauche nichts mit der Kirche jetzt, will ich nicht.
2013 wurde Eva Fredas Tochter Thea von einem pädophilen Nachbarn, mit dem die Familie gut befreundet war, ermordet. Der Notfallseelsorger, der damals auftauchte, stieß bei Eva auf große Vorbehalte.
Wenn man die Leute fragt, möchten sie einen Notfallseelsorger, dann sagen fast unisono alle Menschen nein. Was daran liegt, dass ich mir nicht vorstellen kann, was so jemand macht, weil ich vielleicht die Befürchtung habe, jetzt kommt jemand mit einem Gebetsbuch und einem Weihwasserbecken, jetzt kommt jemand, der mich trösten will.
Und dann kam der tatsächlich und dann hat er gesagt, ja, wollen wir mal vor die Tür gehen, ein bisschen spazieren gehen, also ein bisschen laufen. Und so, ja, okay. Und dann habe ich ihn wirklich so nach hinten abwerten, dann gesagt, Sie sind doch von der Kirche, so richtig abwerten. Und dann hat er dann gesagt, ja, ich bin von der Kirche, das ist wohl wahr, aber das tut hier nicht zur Sache. Ich bin jetzt einfach nur für dich hier und ich begleite dich nur. Und ich kann dir genau sachlich erklären, was hier passiert und wie es weitergeht. Und dafür war ich sehr, sehr dankbar. Und er hat mir halt auch wirklich genau alles erklärt, warum die Polizei jetzt so lange brauchte und was dann noch alles passieren sollte und so weiter. Und ja, das war eine sehr, 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 sehr große Stütze, dieser Notfallseelsorger.
Notfallseelsorger heißt, die Leute wieder handlungsfähig zu machen. Die Leute sind in einer Ohnmachtssituation. Im Moment des Schocks sind die Leute noch gar nicht Trauernde, sondern einfach ohnmächtige Menschen. Was kann ich überhaupt noch in meinem Leben beeinflussen? Das Wichtige unserer Arbeit ist, die Menschen wieder in Eigenmächtigkeit zu bringen.
Die alltägliche Routine und Vorhersehbarkeit des Lebens wird angesichts eines Schicksalsschlags außer Kraft gesetzt. Das ist auch für Kinder eine schwerwiegende Situation, die Fingerspitzengefühl erfordert.
Was es für Kinder sehr schwer macht, ist, dass alle versuchen, die Kinder zu schonen. Und wenn Kinder von einer Krise betroffen sind, sind sie genauso wie ein erwachsener Mensch betroffen. Und Erwachsene meinen dann aber immer, man könnte die Kinder noch schützen oder man müsste sie vor etwas bewahren. Und das macht es für die Kinder meistens noch viel, viel schlimmer.
Ein empathisches, sachliches Gegenüber brauchen Kinder in solchen Situationen genauso wie Erwachsene.
Gerade im Schockmoment, ganz viel ist ja erstmal auch Informationen, die ich brauche. Und da ist es eben ganz wichtig, und das checken Kinder aus, ist mein Gegenüber stabil und ehrlich. Und wenn das so ist, dann fragen die ihre Fragen. Und es ist eben ganz wichtig, dass ich nicht die Grenzen des Kindes überschreite, was das Kind nicht fragt. Das haue ich ihm auch nicht um die Ohren. Aber ich packe eben auch nichts schön ein, was wirklich schlimm ist.
Wenn alle Gewissheiten zerbrechen, gibt es keinen Trost und zumeist auch keine Erklärung, die beruhigen würde. Trost aus der Religion, sagt Albi Röpke, kann die betroffene Person sich nur selbst zusprechen. Sie darf nicht übergestülpt werden. Sein eigener Glaube spielt für sein Tun allerdings schon eine große Rolle.
Weil ich mich aus meinem Glauben heraus geschickt fühle, das Angebot für Begleitung zu machen. Und mein persönliches Bild sind die drei Menschen, die Jesus ans Kreuz begleiten. Die können Jesus nicht befreien, die können ihn nicht heilen, die können ihn nicht psychologisch bereiten. Aber es ist in der Bibel als Vorbild angezeigt, dass zwei Frauen und ein Jünger nicht abhauen, sondern den schwierigen Stück Weg von Jesus einfach mitgehen und da sind.
Mit auf diesem Weg ist mittlerweile auch Eva Freda. Wann und wo sie Albi Röpke begegnet ist, weiß sie gar nicht mehr so genau. Aber die Chemie stimmte, deshalb begleitet sie ihn heute oft bei Vorträgen und Fortbildungen und erzählt, wie sie zurück ins Leben gefunden hat. Denn das kann, auch nach schweren Schicksalsschlägen, tatsächlich gelingen.
Es gibt diesen Opferstatus halt. Und ich finde, also Menschen, die betroffen sind, bessere Experten haben wir doch gar nicht. Und ganz wichtig ist mir das Signal, man darf da auch durchkommen.
Es ist immer ein Mucksmäuschenstill, man kann die Nadel fallen hören und immer ein super Feedback. Also ich bin dann oft gefragt worden, ob das jetzt für mich so eine Bewältigung ist, dieser ganzen Geschichte. Ich glaube das nicht. Also ich glaube, dass ich das durchaus anders bewältigt habe und dass ich da schon lange durch bin. Für mich ist es eher eine Sinngebung. Also der Tod von meiner Tochter ist so sinnlos. Das ganze Geschehen ist so sinnlos. Man lernt nichts davon, gar nichts. Ich kann jetzt auch keinen Täter oder Pädophilen erkennen auf der Straße. Habe ich nicht gelernt, gibt's nicht. Aber je mehr Menschen von mir oder durch mich oder durch unsere Konstellation lernen, wie sie mit anderen Menschen in meiner Situation umgehen können, dadurch lebt Thea wieder. Und dadurch gibt es dem Ganzen einen Sinn.
Sinn finden in Situationen totaler Sinnlosigkeit, das ist dieser Frau gelungen. Brigitte Jünger hat uns ihre Geschichte und die von Albi Röpke erzählt.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Um Superhelden geht's heute bei uns und die gibt's natürlich auch in den Religionen. Und zwar als Erlöserfiguren, also als Retter, die herbeigesehnt werden, auf das endlich alles gut werden wird. Im Christentum gibt's so eine Figur, auf der die ganze Religion gründet, nämlich Jesus. Aber lange bevor Jesus gelebt hat, gab es die Hoffnung auf einen solchen Superhelden, genannt Messias, längst auch im Judentum. Und diesem Messias hat Walter Homolka, Rabbiner und Rektor des Abraham-Geiger-Kollegs, jetzt ein Buch gewidmet. Allerdings ganz anders, als man vielleicht erwarten würde. Aber das erzählt er uns am besten selbst. Herzlich willkommen, Walter Homolka.
Herzlich willkommen, danke.
Ihr Buch trägt den durchaus provokanten Titel »Der Messias kommt nicht«. Wie reagieren denn gläubige Juden in ihrem Umfeld, Gemeindemitglieder vielleicht darauf, wenn sie ihnen das sagen?
Also gläubige Juden nehmen das mit Fassung. Gläubige Christen sind allerdings durchaus irritiert, vor allem wenn das Buch dann um die Osterzeit erscheint.
Haben Sie da irritierte Reaktionen geerntet?
Also faszinierende Reaktionen, aber auch der eine oder andere Bischof, der dann schreibt, jetzt sind sie aber wieder auf Distanz gegangen, was schon allein deswegen eigentlich nicht stimmt, weil das Buch geht um den jüdischen Messias und nicht um die christliche Messias-Vorstellung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig hervorzuheben. Ob sich Jesus dann da irgendwo einordnen lässt, das bleibt dem Leser und der Leserin überlassen. Aber mir war es wichtig, der Frage nachzuspüren, hat so ein Superheld heute in der jüdischen Theologie eigentlich noch eine Funktion oder nicht?
Also bleiben wir beim jüdischen Messias oder bei der jüdischen Vorstellung davon. Ist denn diese Vorstellung tatsächlich gar nicht mehr präsent im zeitgenössischen Judentum, wenn Sie sagen, die gläubigen Juden tragen das mit Fassung?
Nun muss man natürlich sagen, diese Messias-Idee ist allein schon durch die christlich geprägte Mehrheitsgesellschaft ein gewisses Skandalon. Ja? Man muss sich immer mit der Frage auseinandersetzen, ja, war denn dieser Jesus der Messias oder nicht? Glauben wir überhaupt noch an einen Messias? Ja oder nein? Und es gibt durchaus diese Vorstellung, dass da einer kommt, der es richten wird. Aber ich muss doch sagen, über die vergangenen Jahrhunderte, wenn man das mal so ein bisschen genauer aufdröselt, stellt man fest, das ist so ein bisschen wie ein Blinddarm. Ja, der ist da, hin und wieder schmerzt er, vielleicht muss er dann auch raus, aber erfüllt der eine zentrale Funktion in der jüdischen Theologie? Ich würde sagen, nein. Und zwar aus einem einfachen Grund. Jedes Mal, wenn die messianische Hoffnung hochkocht, weil etwa die Verfolgung stärker wird oder man wirklich sich sehnt nach jemandem, der es besser macht, dann ist das eine Krise im Judentum gewesen. Eigentlich hat das nie funktioniert mit diesem Superhelden. Es wurde sicher nicht besser, eher noch schlimmer. Und deswegen, glaube ich, sollten wir uns lieber auf uns selbst verlassen.
Aber schaffen Sie damit nicht einen Teil des Kernbestands des Judentums ab?
Ja, das ist eben die Frage. Gehört das zum Kern jüdischer Theologie? Natürlich kann man sagen, in den Glaubenssätzen des Maimonides ist so eine Messias-Erwartung drin, auch im 18-Bitten-Gebet. Aber also wenn Sie heute jemanden fragen, ob er jetzt auf den Messias wartet oder Sie, dann werden Sie feststellen, da kommt nicht viel. Und auch bei theologischen Grundwerken, die ich mir dann angesehen habe. Zumindest kann man also sagen, also nach der Aufklärung verblasst diese Erwartung ganz enorm und es kollektiviert sich. Also man spricht dann davon, dass das messianische Zeitalter herbeikommen wird. Ja, aber wann kommt das? Da gibt es schon im Talmud Texte, die sagen, ja, wenn alle den Schabbat halten, dann ist der Messias da. Das deutet aber eigentlich schon darauf hin, dass da eine aktive Beteiligung erforderlich ist der Einzelnen. Das heißt, wenn alle die Gebote halten, dann kommt der Messias, dann ist die messianische Zeit da. Ja, wenn sich alle wohlverhalten, dann ist sie ja auch da. Also insofern merkt man dann, das geht weg von einer Vorstellung, dass da ein hehrer Ritter, ein Erlöser auf dem Schimmel kommt, sondern es geht in die Richtung, wir alle können das, weil wir den freien Willen haben, uns für das Gute zu entscheiden. Und dann gibt es da diese hehre Vorstellung, dass wir das messianische Zeitalter selbst erarbeiten müssen. Das heißt, wir alle sind Superheroes.
Aber ganz ursprünglich war das ja mal eine ganz andere Vorstellung. Können Sie das mal beschreiben, wo das ursprünglich herkommt und wie diese Vorstellung mal aussah?
Also diese Hoffnung auf einen Retter, die geht ja eigentlich aus von der Königsidee. Also von der Eigenstaatlichkeit Israels in der hebräischen Bibel finden wir das. Der König David ist auch so ein idealer Herrscher. Und als dann die Eigenständigkeit Israels verloren geht, also zum Beispiel das babylonische Exil, da setzt dann eine Restaurationshoffnung ein, dass das wieder errichtet wird, was verloren ist. Das würde ich bezeichnen als restaurativen Messianismus. Also die Erwartung, dass etwas, was in der Vorzeit ideal war, wiederkommt. Demgegenüber steht der heute eigentlich sehr viel dynamischere Begriff vom utopischen Messianismus, dass nämlich in der Zukunft wir einen idealen Zeitpunkt erreichen, das eschatologische Zeitalter. Und dazu gibt es auch einige Hinweise. Ja, also wann kommt denn dieses messianische Zeitalter? Ja, wenn sich alles verändert hat, wenn es nicht mehr so ist, wie es heute ist. Und da stelle ich fest, nimmt ein anderer Begriff sozusagen diesem Messias den Glanz, nämlich der Tikkun Olam-Begriff. Und was heißt das? Die Heilung der Welt, das Bessermachen der Welt, sozusagen die Bewahrung der Schöpfung. Und das ist nun garantiert etwas, wozu jeder und jede aktiv aufgefordert werden. Und so würde ich sagen, bis auf wenige eher symbolische Momente glaubt das Judentum gar nicht an einen Messias, hat da schlechte Erfahrungen gemacht und hofft deswegen, dass wir alle es schaffen, wenn wir uns gemeinsam darum bemühen, die Welt zu verbessern.
Also das heißt, es ist jetzt nicht mehr ein Glaube an einen personalen Messias, aber schon noch sowas wie ein Glaube an eine messianische Zeit.
Das kann man sagen. Also Jeschajahu Leibowitz hat das sehr schön formuliert, wenn er sagt, jeder Messias, der in der Gegenwart kommt, ist ein falscher Messias. Das heißt ja, okay, wir halten an dieser idealisierten Hoffnung irgendwie fest, aber jeder, der dann sagt, ich bin's, den muss man sehr kritisch unter die Lupe nehmen, weil das wahrscheinlich ein falscher ist. Damit ist ja diese Hoffnung auf das Bessere nicht verloren gegangen. Aber ich glaube, Sie haben recht, die Hoffnung auf eine Person, die es richten wird, die ist weitgehend verloren gegangen.
Und diese messianische Zeit, wann beginnt die dann?
Ja, das haben sich viele gefragt. Da gibt es übrigens auch einen säkularen Ausdruck davon, nämlich die zionistische Idee. Also wenn ich jetzt Hoffnung darauf habe, dass es besser wird, weil ich den jüdischen Staat wieder errichte, ja, und da mischt sich sozusagen utopischer Messianismus und restaurativer, weil man ja wieder zurückgeht auf diese frühere Staatlichkeit, dann sagt man ja, also wenn es diesen jüdischen Staat wieder gibt, diese Aufbruchsstimmung nach der Staatsgründung, das war so eine Hoffnung, dass damit sozusagen das messianische Zeitalter schon angebrochen ist. Und dann werden auch alle zurückkehren aus der Diaspora nach Israel. Aber Sie sehen, auch Jahrzehnte nach der Staatsgründung gibt es nach wie vor zwei Pole jüdischen Lebens, nämlich in Israel und in der Diaspora. Und ich denke mal, diese Hoffnung wird uns ewig begleiten, weil es nämlich das Zutrauen ist, dass der Mensch mehr kann, als er oft so an den Tag legt. Und auch eine Herausforderung, dass er sich ständig bemüht, besser zu werden und vor allem in der Welt so zu wirken, dass die besser wird, dass sie heil wird.
Die Welt besser machen schon hier auf Erden, das ist gar nicht so viel anders als im Christentum, oder?
Der wesentliche Unterschied ist, dass das Christentum vielleicht eher aufs Jenseits zielt und das Judentum aufs Diesseits. Da geht es darum, wie es im Hier und Jetzt aussieht. Was da später mal kommt, das ist sehr dunkel, da wollen wir uns nicht drauf verlassen. Das heißt, Erlösung im Hier und Jetzt, das ist das, was das Judentum interessiert und keine Erwartung, die man irgendwo nach hinten verschieben kann. Gemeinsam ist aber doch, glaube ich, allen gläubigen Menschen und vielleicht ja auch den Agnostikern, dass es Möglichkeiten gibt, sich durch so eine Vorstellung zu motivieren, so ein Superhero zu werden.
Und was macht Sie so sicher, dass der Messias nicht doch noch kommt?
Ja, warten wir mal ab. Es ist ja gar nicht schlecht, aber es ist doch symptomatisch. Im Judentum ist die Erfahrung derer, die sich als Messias ausgegeben haben, das ging immer schlecht aus.
Sagt der Rabbiner Walter Homolka, Rektor des Abraham-Geiger-Kollegs und Professor für jüdische Religionsphilosophie an der School of Jewish Theology Potsdam. Sein Buch »Der Messias kommt nicht – Abschied vom jüdischen Erlöser« ist ganz frisch bei Herder erschienen und zu bekommen für 24 Euro. Und jetzt kommen die richtigen Superhelden, die, die diese Bezeichnung geprägt haben. Comichelden wie Superman, Spider-Man oder Wonder Woman. Allerdings gibt es da ein kleines Problem, denn die Superhelden, die ich gerade aufgezählt habe, sind wenig divers. Ihr Background ist meistens weiß, westlich und christlich. Zum Glück gibt es aber auch muslimische und jüdische Comichelden, auch wenn die hierzulande weniger bekannt sind. Julia Lai hat recherchiert.
Das ist der Kaffee, ne? Ja.
Nilgün Akinje zieht ihren Wintermantel aus, wirft ihn auf einen freistehenden Stuhl und lässt sich in den Sessel eines Westberliner Cafés fallen. Akinje ist Drehbuchautorin und hier, um mit mir über muslimische Superhelden zu sprechen. Genauer gesagt, über Superheldinnen. Sie zieht ein Kinderbuch aus der Tasche, das sie ihrem Sohn manchmal vorliest. Vorne drauf ist eine Frau zu sehen, mit welligem, schwarzen Haar. Sie sieht ein bisschen aus wie Akinje selbst. Doch es ist Zaha Hadid, die weltberühmte irakisch-britische Architektin und Designerin.
Und das ist eins der ersten Bücher, die ich für meine Kinder gekauft habe. Weil ich will natürlich meine Vorbilder auch an meine Kinder weitergeben. Und mein Sohn sagt, das ist Mama. Und ich muss fast weinen, weil ich denke, oh ja, es gibt eine Figur, die aussieht wie Mama.
Vorbilder zu haben, die aussehen wie sie selbst, das habe ihr als Kind türkischer Eltern oft gefehlt, sagt Akinje, die heute 33 Jahre alt ist.
Ich weiß noch, wie meine halb englisch, halb deutsche Freundin Olivia hardcore über Herr der Ringe abgehen konnte, weil es halt sie angesprochen hat. Und ich habe gemerkt, es ist nicht für mich geschrieben. Also ich bin nicht die weiße Elfe.
Akinje will, dass sich das ändert und arbeitet deshalb gerade an einem Science-Fiction-Film inspiriert von Maria, der Mutter Jesu. Oder, wie sie im Koran heißt, Maryam. Auf die Idee kam sie im Koranunterricht, als sie mit ihrer Lehrerin die Koransuren über Maryam studierte.
Und ja, da ist mir aufgefallen, was für eine krasse Feministin das ist und wie sich das auch überlappt. Also das war eine Revelation für mich, das war echt eine Offenbarung. Und es hat mich wirklich bewegt und erschüttert und ich dachte, wieso wissen wir das alle nicht?
Dass es mehr Vielfalt in ihren Comics braucht, haben inzwischen auch die ganz großen Comicproduzenten begriffen. 2014 etwa brachte Marvel Comics, eine der größten US-Firmen, Kamala Khan alias Miss Marvel heraus. Die erste Marvel-Superheldin, die eine explizit muslimische Biografie hat. Nerd Factory, ein deutscher YouTube-Kanal, bei dem sich alles rund um Filme, Computerspiele und Serien dreht, stellte Miss Marvel seinen mehr als 200.000 Fans so vor.
Kamala und ihre Familie sowie ihre beste Freundin Nakia sind praktizierende Muslime. Und das macht sie zu einem der allerersten muslimischen Charaktere in den Marvel Comics, die nicht in einem Satz mit Fanatismus geführt werden, sondern eben ganz normale Menschen muslimischen Glaubens sind, wie 99% der Muslime weltweit.
Interessant ist die Serie auch deshalb, weil die Autoren der Marvel Comics eben nicht einfach eine ideale Parallelwelt zeichnen, in der alle Menschen gleich sind. sondern auch die sehr reale Ausgrenzung zum Thema machen, die Muslime und Musliminnen in den USA und Europa erfahren.
Sie fühlt sich ausgegrenzt, sie ist stolz auf ihren Glauben und ihre Herkunft, aber fühlt sich gesellschaftlich oft missachtet. Ihr Interesse an nerdigen Themen sorgt dafür, dass sie eben viel von Mitschülern und anderen Gleichaltrigen ihrer Umgebung gemobbt wird.
Interessanterweise knüpft die Superheldin Kamala Khan damit in gewisser Weise an eine andere bestehende Superheldentradition an, nämlich die der jüdischen Superhelden und Heldinnen. Die gäbe es im Marvel Universe nämlich schon deutlich länger, sagt Frederik Mussall, Professor für jüdische Philosophie und Geistesgeschichte an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Typisch für diese sei,
also dieses ständige, auch ein Stück weit Hadern mit sich selber. Sagen, bekämpft man nun die Menschheit, die einen marginalisiert, oder steht man doch auf deren Seite und setzt sich für sie ein? Und das ist auch eine Frage, die nicht einfach gesetzt werden kann, sondern die stellt sich jedes Mal immer wieder aufs Neue.
Dass es Superhelden mit jüdischen Biografien schon so viel länger gibt, dürfte auch damit zu tun haben, dass auch einige der Autoren und Autorinnen der großen US-Comic-Studios selbst jüdische Bezüge haben. So war etwa einer der wichtigsten Köpfe der Marvel-Comics, Stan Lee, selbst Sohn jüdischer Einwanderer. Als kreativer Direktor sollte er das Unternehmen mehrere Jahrzehnte lang prägen, von den 1950er bis in die 1990er Jahre. Jüdische Autoren wie er verarbeiteten mit den komplexen Heldengeschichten manchmal auch ihre eigenen, teils traumatischen Erfahrungen und die Fragen, die sich daraus ergaben. Etwa in der Figur des Superschurken Magneto, einem Mutanten, der die Fähigkeit hat, metallene Gegenstände anzuziehen und zu verbiegen. Magneto ist ursprünglich ein deutscher Jude, er ist ein Auschwitz-Überlebender. Unter einem Tarnnamen gelang ihm die Flucht. Mit Frau und Kind lebte er nach dem Krieg in einem osteuropäischen Dorf. Bis seine magnetischen Superkräfte sich das erste Mal manifestieren und er und seine Familie aufgrund ihrer Andersartigkeit zum zweiten Mal verfolgt werden. Für Mussall ist Magneto einer seiner Lieblingshelden. Oder Anti-Helden, wie man eigentlich sagen müsste. Wie Nilgün Akinje ist auch er überzeugt, dass es mehr solcher Figuren braucht.
Ich glaube, das ist wichtig, dass die Figur etwas mit jemandem macht, der vielleicht die eigene Identität und eigene Geschichte auch irgendwie in dieser Figur wiederentdecken kann.
In der Welt der Marvel-Comics ist es gerade ihre Andersartigkeit, die die einstweilig Ausgegrenzten zu Superhelden werden lässt. In den Momenten ihrer größten Verlassenheit entdecken Kamala Khan oder Max Eisenhardt, wer sie wirklich sind, nämlich die Superhelden Miss Marvel und Magneto. Mussall liebt die Superheldengeschichten aber auch deshalb, weil sie Komplexität zulassen, weil die Helden und Heldinnen zwar jüdische oder muslimische Bezüge haben, aber nicht darauf reduziert werden. Ihr Glaube und ihre hybride Herkunft sind ein Aspekt ihrer Identität, aber nicht der einzig entscheidende. Eben diese persönliche Geschichte sei es, die, abseits von allen Superkräften,
deutlich macht, dass sie menschlich sind. Da ist immer noch etwas an ihnen, was sie nicht so abgespaced lässt wie Superman. Dieses Überwesen von Krypton. Sondern da ist etwas, was in uns vielleicht so universell Menschliches resoniert in diesen Figuren. Und ich glaube, in so einem zweiten Schritt geht es dann vielleicht gar nicht mehr darum. Dann sind es bestimmte Marker, die auch helfen, bestimmte Figuren voneinander zu differenzieren und eine bestimmte Vielfalt wiederzuspiegeln, die wir auch gesellschaftlich vorfinden. Aber es ist nicht eigentlich das, worum es im Kern geht.
Ein bisschen näher am richtigen Leben als Spider-Man und Catwoman, diese jüdischen und muslimischen Comichelden. Unsere Sendung Religionen von Deutschlandfunk Kultur können Sie natürlich auch im linearen Radio hören, immer sonntags um 14 Uhr. Und weitere Themen aus der Welt der Religionen gibt es bei unseren Kollegen vom Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.